bisschen enttäuscht und dachte mir, das gibt's doch gar nicht, ist gar nicht so grün, wie ich es mir vorgestellt habe, und es ist einfach nur extrem trocken und heiß. Und dann bin ich auf die Karibikseite rübergefahren, durchs Inland, da hat sich's komplett gewandelt. Regenwald vom allerfeinsten, sag ich nur. Es war so schön und Tiere ohne Ende, Vögel, und das mit dem Fahrrad, wenn ich da irgendwie mit anderen Reisenden spreche, die mit dem Auto irgendwie unterwegs sind, sehen ja schon in den Nationalparks ein paar Tiere, aber sonst nicht. Und ich habe ja jeden Tag Zoo gehabt, also richtig tolle Naturparks, weil ich andauernd irgendwelche Vögel, Tukane, Affen und irgendwelche tollen Tiere rumlaufen gesehen habe.
Willkommen zurück zur zweiten Folge mit Darius. Falls du die letzte verpasst hast, kurz auf Pause drücken und im Feed, im Archiv also noch eine Folge zurücksehen. Ansonsten willkommen zurück, denn wir sprechen heute über seine Abenteuer, seine Gehirntumordiagnose und über seine Reisen danach. Er hat ja wirklich, wirklich viel Krasses erlebt, ne? Also, mit 14 dieser Gehirntumor, dann später, als er eigentlich schon wieder auf dem Weg zur Besserung war, dieser schwere Kletterunfall, den nochmal seinen Arm gelähmt hat und sich immer wieder zurückgekämpft hat. Er hat nie aufgehört und er hat große Träume gehabt. Er hat als Wanderreiseleiter gearbeitet, er hat Südostasien erkundet und dann stand irgendwann sein größtes Abenteuer an, die Panamericana, aber nicht wie viele sie machen mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad. Und er ist 21.000 Kilometer von Feuerland, beziehungsweise andersrum, von Kanada bis nach Feuerland geradelt und hat dabei wirklich richtig viel erlebt. Diese Reise war nicht nur eine physische Herausforderung, sondern auch eine spirituelle und emotionale Reise. Und Darius berichtet von den majestätischen Rocky Mountains in Kanada, den riesigen Redwoods in Kalifornien und den endlosen Wüstenlandschaften Mexikos. Also wir sprechen viel über das Erlebte, aber halt eben auch über die vielen Begegnungen mit Menschen, die seine Reise so besonders gemacht haben. Von herzlichen Kanadiern, die ihm halfen, als sein Fahrrad verschwand, bis hin zu tief bewegenden Erlebnissen in mexikanischen und kolumbianischen Kliniken und Schulen. Also bleibt dran. Hör zu, wie Darius seine Geschichte teilt und erfahre, wie diese Reise nicht nur seine körperliche Ausdauer, sondern auch seinen Geist und seine Seele auf die Probe gestellt hat. Es ist ein sehr spannendes Gespräch und wie gesagt, Teil 2 von 3 auf dieser unglaublichen Reise. Du bist dann und auch wieder ein kleiner Rückschlag, ne? Und auch Reisen, wer viel reist, dem passiert auch viel. Ich glaube, in San Francisco bist du vom Auto angefahren worden.
Mhm. Genau, das war an dem Tag, wo ich nach San Francisco gekommen bin. Ich bin ja noch die Pazifikküste entlang gefahren. Und die Tage davor war es richtig schön vom Wetter. Und ich habe echt gehofft, boah, ich will über die Brücke bei tollem Wetter. Das wäre so ein Traum. Und natürlich an dem Tag schlägt es um. Aber ich glaube, in San Francisco kann es ja von einer Stunde zur nächsten umschlagen. Und es war arschkalt, total neblig, und auf dem Weg, hinter der Golden Gate Bridge ist ja der Hawk Hill oder sowas, und da fährt man durch eine Stadt vor San Francisco, ich weiß nicht mehr genau den Namen, auf jeden Fall ging es da hoch, diese schmalen Straßen, es war total neblig, ich hatte aber meine Warnweste an, weil mich kaum ein Auto sehen konnte, und ein Auto kam vorbei und hat mich touchiert, und ich bin dann, ja, weil es halt auch an der Seite direkt runterging, habe ich versucht, irgendwie wieder auf die Straße zurückzukommen. Heute würde ich das nicht machen, sondern irgendwie versuchen, einfach parallel zu fahren. Und da war so eine große Kante, mindestens 15 Zentimeter, bin dann runter und dann hat es mich richtig umgeschlagen und auf die Straße geknallt. Im ersten Moment habe ich dann meine Sachen zusammengepackt und dann wieder kurz Schocksituationen, nichts gespürt und ein paar Sekunden später gemerkt, boah, es tut ja schon alles sau weh, mein Fahrrad genau angeguckt und gemerkt, Mann, die neuen Sachen oder alles, vorne dieser, wie heißt das nochmal, von Tubus, dieser Gepäckträger war total verbogen, dann die Kette war irgendwie, also zerstört und die Taschen waren verschrammt, alles total blöd, meine Seite war ein bisschen aufgeschrammt, das war nervig und hat wehgetan, aber jetzt nicht weiter schlimm, aber halt, ja, das ganze neue Equipment. Und ich dachte, Mann, warum muss das jetzt unbedingt sein? Und dann kam gerade ein Rennradfahrer entgegen und meinte, ja, er hätte den Autofahrer gesehen, der hing am Handy und hat mich wahrscheinlich nicht wahrgenommen und ist halt deswegen so nah an mir vorbeigefahren.
Ach so, der hat das gar nicht wahrgenommen, dass er dich überhaupt touchiert hat und ist weitergefahren. Also du weißt gar genau, nicht.
Also der hat nicht angehalten. Mich hat es da hingehauen und der ist einfach weitergefahren.
Ach, krass.
Ja.
Wie, und da machst du nichts oder was? Polizei oder weiterfahren? Ja, shit happens.
Ja, also bis ich dann darüber klar wurde, warum soll ich, also das bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt noch die Polizei rufe. Jetzt muss ich gucken, wie ich das wieder hinkriege. Also das ist auch zum Beispiel meine Devise, ich suche nicht nach dem Fehler, sondern suche nach Lösungen. Und genau. Und dann war es für mich halt klar, ich muss jetzt irgendwie in die nächste Ortschaft zu einem Fahrradhändler. Und die Leute haben dann auch gesagt, ja, da in der Nähe ist einer. Und das ging einigermaßen. Ich habe versucht, das so hinzubiegen, dass ich im Schneckentempo bin ich dann weitergefahren. Das war zum Glück nicht ganz so weit weg. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt hieß, aber da war ein Fahrradhändler, das war nur 10 Kilometer entfernt und da bin ich dann hingekommen und die haben dann gleich mein Fahrrad repariert. Das Dumme war halt, das hat mich gleich am Anfang $500 gekostet. Ja.
Scheiße. Für etwas, ja, wofür du halt gar nichts kannst, ne? Einfach nur, weil jemand halt nicht aufgepasst hat oder halt aufs Handy geschaut hat. Und dann für dich auf jeden Fall auch eines deiner Highlights, die Golden Gate Bridge zu überqueren mit dem Rad. Was ja auch diese krass befahrene Brücke, da darüber zu fahren, das ist für dich auch so ein kleiner Traum gewesen, ne?
Genau, das war immer so, einmal im Leben will ich über die Golden Gate und dann am besten mit dem Fahrrad. Und an dem Tag, wo ich herübergefahren bin mit dem Unfall davor, irgendwie habe ich es gar nicht so genießen können. Das Wetter war nicht besonders toll, ziemlich kalt, windig, neblig. Und der Unfall davor, es war irgendwie nicht so toll. Ich habe durch Kontakte eine Familie in San Francisco gehabt, wo ich unterkommen konnte. Und am nächsten Tag war es wunderschön angekündigt. Und ich habe gesagt, ja, ich will das erleben, am besten bei Sonnenaufgang. Bin dann um 4.30 Uhr aufgestanden, direkt losgefahren und bin dann bei den ersten Sonnenstrahlen über die Brücke. Und an dem Tag, das beste Wetter und in der Früh ist ja nichts los dort, war ich der Einzige gefühlt auf dieser Brücke. Das war so schön, stand dann hinten am Hawk oder bin auf diesen Hawk Hill hochgefahren, wo man einen Blick über die ganze San Francisco Bay hat mit der Brücke. Das war, ja, wenn ich jetzt daran denke, Gänsehaut pur. Also das ist so schön dort. Also es war schon gigantisch.
Schön, ja. Also ich meine, ich finde, diese Stadt hat schon auch was, ist halt auch einfach auch krass gehypt, aber es sind solche kleinen Momente, die halt eben das so ganz, ganz besonders machen, ne? Mhm. Und du bist ja dann auch, also du bist ja quasi komplett durch Kalifornien runter nach Mexiko gefahren. Und du hast ja dich auch immer wieder mit Leuten vor Ort getroffen und dich mit ihnen ausgetauscht über ihre Erkrankungen, über deine Erkrankungen, wie du das so alles geschafft hast. Einer von denen war David, mit dem du im Yosemite unterwegs warst. Wie hast du diese Menschen gefunden und wie war dieser Austausch? Worum ging es dann meistens?
Ich habe die Leute gefunden dadurch, dass ich von meiner Geschichte erzählt habe. Also ich habe ja jedem davon erzählt, wenn ich die getroffen habe, was ich mache, was mein Ziel ist. Und ich denke, nur wenn man was erzählt, dann kann was passieren. Also du musst es raustragen, dass irgendwas entstehen kann daraus. Und natürlich, nicht jeder hat irgendeinen Kontakt, aber der eine erzählt es dem anderen und irgendwann, ja, da kenne ich jemanden, das passt ja super. Und dadurch kam es auch zu allen Kontakten im Endeffekt. Aber den David habe ich tatsächlich schon von Deutschland aus, kannte eine Familie ihn, hat gesagt, ja, mit ihm kannst du ja mal Kontakt aufnehmen, das ist auch eine ziemlich berührende Geschichte mit seinem Hirntumor, der ist aber immer noch sehr, sehr eingeschränkt oder ja, eigentlich eine schwere Behinderung, sage ich mal, studiert aber dennoch und ja, aber ist sehr, sehr eingeschränkt und deswegen auch die Tour im Yosemite Nationalpark war eine Riesenherausforderung. Normalerweise hat er so eine Unterstützung, die ihm täglich hilft beim Studium, ihm Sachen abnimmt und auch immer erinnert, irgendwas zu machen, weil er vergisst total schnell Sachen. Und die hat dann gesagt, sie hat keine Zeit. Und dann wollte ich aber unbedingt in den Yosemite Park und er auch. Und dann habe ich gesagt, ja komm, das kriege ich schon hin, ich kann dich schon unterstützen. Habe es aber total unterschätzt, wie viel Hilfe er eigentlich braucht. Und dass für ihn jeder kleine Schritt schon eine Überforderung ist. Im Endeffekt habe ich zum Beispiel am ersten Tag auch eine ganz witzige Geschichte. Oder eigentlich auch, ja, schon witzig. Wir sind dann, haben eine 3-Tages-Tour gemacht. An der anderen Flanke, gegenüberliegenden Flanke vom Half Dome sind wir berghoch gegangen. Und David war einfach total langsam. Und je länger es ging, umso herausfordernder war es für ihn. Zum Schluss hatte ich seinen Rucksack noch drauf und habe ihn an der Hand gehalten, damit das irgendwie hingekriegt hat zu laufen. Und es wurde dunkler und dunkler. Und dann hingen wir irgendwo auf dem Pfad. Und der David konnte keinen Meter mehr weiterlaufen. Die Ranger haben gesagt, ja, wir sollen definitiv da nicht zelten, weil die Schwarzbären, die erstmal war da nur ein schmaler Pfad von einem Meter Breite und die Schwarzbären, wenn die es riechen, die kommen ja her und auch mit diesen Futterkübeln ist es total schlecht, weil die schmeißen es den Berg runter und dann können sie ans Futter rankommen. Und der David hat dann einfach keine Energie mehr gehabt, legt sich auf den Weg, hat sich in seinen Schlafsack ist da reingekrochen. Das hat er vorher noch nie so schnell geschafft, weil er richtig Schwierigkeiten hat und schläft direkt ein. Und ich war dann da, gedacht, scheiße, boah, hier mitten auf diesem Weg schlafen, wo überhaupt kein Platz ist. Und wenn jetzt hier ein Bär kommt, hat mich nicht wohl gefühlt. Irgendwann habe ich halt dann die ganzen Sachen weggepackt, geguckt, dass alles sicher verstaut ist und auch meine Isomatte hingelegt und dann versucht zu schlafen, kein Auge zugekriegt, weil ich echt total nervös war, gedacht, irgendjemand muss sie aufpassen und rufen, wenn irgendein Bär kommt, dass die dann abhauen. Ja, und irgendwann, glaube ich, bin ich eingeschlafen und habe dann geträumt, dass irgendein Tier mich anfällt. Fang an zu schreien und habe gestrampelt um mich rum und irgendwann höre dann ein Geräusch, ein anderes Schreien. Da habe ich gemerkt, oh, ich habe geträumt. Bin dann aufgeschreckt und der David hat gedacht, mich hätte ein Tier angefallen und hat auch losgeschrien. Und ich weiß, dann auf dem Half Dome, der war direkt im Blick auf der anderen Seite, ging, das sind ja die Kletterer, die ja bivakieren an der Felswand, auf einmal ging er am Half Dome ein paar Lichter an. Die haben wahrscheinlich gedacht, irgendwelche Verrückten schreien hier rum. Oh Gott, ja.
Die alle in ihren Portaledges, so ja, sich, an der Wand hingen und sich denken, scheiße, was läuft denn da unten ab? Mhm. Krass, ja.
Na, auf jeden Fall, im Endeffekt ging alles gut. Und am nächsten Tag, oder halt die nächsten 2 Tage waren richtig gut, aber wir sind ein bisschen langsamer vorangegangen, damit der David es auch schaffen konnte. Und ich habe vor allem für mich gelernt, dass der David, obwohl er halt wirklich eine schwere Behinderung hat, exakt dieselben Herausforderungen hat wie ich. Bei mir ist es viel weniger stark ausgeprägt, aber es sind genau die gleichen Herausforderungen, auch geistig, mental und so weiter. Und das Sprechen mit dem David darüber hat mir total geholfen, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin nicht der Einzige, der diese Probleme und Schwierigkeiten hat und habe mich selber viel besser verstanden dadurch. Also ich kann nur jedem ans Herz legen, wenn man irgendwelche Schwierigkeiten hat, das zu sagen. Erstmal, wenn man ausspricht, lässt man schon viel Energie raus und dann es gibt immer Leute, die ähnliche Geschichten erleben und dadurch sich zu vernetzen und mit denen zu sprechen, das hilft total. Also war richtig heilend für mich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Einfach auch dieses Gefühl zu haben, dass man nicht alleine auf der Welt ist, sondern dass halt eben anderen ähnlich geht. Ne? Das ist ja ist ja auch so eine Sache bei vielen mit Suizidgedanken, dass die Dinge auszusprechen, einfach zu merken, dass man einfach nicht alleine ist und zu merken, dass andere ähnliche Probleme haben und sich da Hilfe zu holen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde auch so unter uns Männern ist diese Geschichte, dass man nicht immer alles in sich hineinschweigen sollte und einfach viel offener nach Rat und Hilfe fragen sollte, das müssen wir viel eher lernen. Mhm. Ist eine Sache, die uns nicht beigebracht wird.
Total, absolut. Und dass man auch Schwäche zeigen darf und dass das eigentlich eine Stärke ist, auch zu sagen, hey, ich habe diese Schwäche.
Genau, also sich einzugestehen, dass man einfach da nicht weiter weiß, ist viel stärker als das in sich hinein zu schweigen oder halt eben mit sich selbst auszumachen und vor allem, diesen Kampf kann man meistens nur verlieren. Mhm. Und da finde ich, also das ist auch so meine Message an alle da draußen, redet miteinander und holt euch Hilfe. Wenn ihr niemanden in eurem Umkreis habt, dann ist das in Deutschland zum Glück relativ gut geregelt, auch wenn das System oftmals überfordert ist, aber es gibt schon auch Hilfe. Es geht uns da schon viel, viel besser als anderen Ländern.
Absolut.
Krasse Geschichte ist in L.A. noch passiert, bevor wir mal so langsam Richtung Süden nach Mexiko rübergehen. Wie bist du durch dieses Ghetto gefahren? Wie bist du da hingekommen? Hast du dich verfahren? Du gibst eine Geschichte, wo du halt irgendwie so zwischen Gangs irgendwie so standest und da durchgefahren bist. Wie ist das dazu gekommen?
Also tatsächlich, wenn du von L.A. sprichst, ich würde mal sagen, so wenn man rational betrachtet, wahrscheinlich eine der gefährlichsten Situationen auf der ganzen Tour. Und man sagt ja mal, oh, Mexiko, Südamerika, pass auf. Aber in den USA, würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich deutlich gefährlicher in einigen Gebieten. Meine Schwester hat eine Weltreise gemacht mit ihrem Freund und hat einen Layover in Los Angeles und ist dann weiter nach Sydney geflogen. Und es war gerade in der Zeit, wo ich da war. Und dann haben wir gesagt, boah, wir müssen uns unbedingt sehen. Und ich bin dann von dem Bekannten, wo ich untergekommen bin, in Los Angeles, mit dem Fahrrad zum Flughafen gefahren. Los Angeles ist so groß von der Fläche, ich glaube, das waren 40 Kilometer eine Strecke, habe es total unterschätzt und habe einfach nur geguckt, wie ist der schnellste Weg dahin. Dass man dann auf diesem Weg durch übelste Gebiete durchfährt, hätte ich nie gedacht. Erstmal ging es dann, jeder kennt ja die ganzen Filme in den USA, wo Verfolgungsjagden sind in diesen Kanälen in Los Angeles, die trockengelegt sind. Da bin ich entlang gefahren, habe gedacht, boah, ist das cool. Und dann ging es irgendwie durch ein paar Viertel. Dann wurde es immer ein bisschen gruseliger. Dann dachte ich, in der Nacht will ich jetzt nicht so gerne unterwegs sein. Und kam dann am Flughafen an, habe mich mit meiner Schwester getroffen. Wir haben, die Zeit ist verflogen wie nichts. Und dann wurde es Nacht. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich muss ja noch heimfahren. Und dann musste ich ja in der Dunkelheit durch diese Gebiete durchfahren. Und da, wie man sich das halt vorstellt, in irgendwelchen Filmen hatten sie diese Barrels aufgestellt, wo sie dann irgendwelche Sachen reingeschmissen haben, um ein Feuer zu haben. Und dann kommen Gangs mit Lowridern und diesen Stirnbändern. Also wirklich wie in irgendwelchen Filmen, wie man sich so vorstellt, sind da überall die Leute unterwegs. Und ich habe einfach gedacht, ich fahre jetzt so schnell wie möglich. Die sollen gar nicht die Chance haben, darüber nachzudenken, dass da irgendein Idiot durch ihre Hood fährt und heizt einfach durch. er hat richtig Schiss gehabt, dass irgendwas passieren könnte, aber dachte, ja, ich gebe einfach Vollgas und bin wahrscheinlich in Rekordzeit da durchgefahren.
Verrückt. Ich kann mir das richtig vorstellen. Es hört sich an wie GTA 7.
Ja, richtig.
Krass. Du bist dann aber irgendwann rüber nach Mexiko gefahren, auf die Baja California, das ist ja die Halbinsel an der Westküste. Wunderschöne Wüstenlandschaften, schreibst du, Wildcampen, viele Tage ohne Wasser, nicht viele Tage ohne Wasser, aber viele Tage ohne Ortschaften und frisches Wasser, da musst du alles mit dir rumtragen. Aber da hast du jemanden kennengelernt, mit der du unterwegs warst, ne?
Genau, also in den USA habe ich schon ein paar Wochen vorher die Jo kennengelernt, eine Britin, und die wollte auch nach Ushuaia, also ganz im Süden. Und dann hat sie mich irgendwann angeschrieben auf Instagram, wo ich denn wäre. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt kurz vor San Diego. Und hat sie gesagt, ja, super, lass uns doch da treffen. Ich bin in einem Tag dort und vielleicht könnten wir zusammen die ersten Tage in Mexiko fahren. Dann habe ich gesagt, ja, super, ich habe auch gedacht, alleine irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Angst in Mexiko, ist doch deutlich besser. Dann haben wir uns zusammengetan und sind dann im Endeffekt 3 Wochen unterwegs gewesen. Also war richtig gut, aber auch gut, dass wir zu zweit unterwegs sind. Das ist nämlich auch was, wenn du alleine unterwegs bist, sich um alles zu kümmern, irgendwie einkaufen und dann nicht zu wissen, ob jetzt was gestohlen wird am Fahrrad. Also es ist viel entspannter, zu zweit zu fahren. Natürlich ist alleine, hat man viel mehr Freiheiten. Aber von der Sicherheit und von der Organisation ist es viel, viel entspannter, wenn man alleine unterwegs ist.
Naja, ich mache ja auch
zu zweit unterwegs ist, meine
ich. Ja, ich habe ja auch viel, also du siehst ja hier mein Fahrrad, ich mache ja auch viele Fahrradtouren. Und ich bin dann schon immer sehr nervös, mein Fahrrad vom Supermarkt abzustellen.
Ja.
Also wenn du dann irgendwie deine, also dann rennst du da durch diesen Supermarkt, vergisst die Hälfte, musst dann nochmal ein zweites Mal rein, weil du was vergessen hast und dann immer, das ist immer zum Glück noch nie was passiert, aber schon viele Geschichten gehört, wo jemand eben kurz einkaufen gewesen ist und dann ohne Fahrrad draußen stand. Wie ist das in Mexiko gewesen? Ich meine, alle reden ja immer, wie gefährlich das ist und so. Du hast ja doch auch aber die ein oder andere Nacht irgendwie so am Strand gehabt, wo du gedacht hast, so, ist schon ein bisschen dodgy hier.
Ja, absolut. Aber zuerst muss ich sagen, am ersten Tag habe ich erstmal gemerkt, wie nett die Mexikaner sind, wie hilfsbereit. Wir sind dann auf der Autobahn gefahren und ein kurzes Stück wurde frisch geteert. Und das habe ich viel zu spät gemerkt, dass es noch komplett frisch war. Und dann ist mein Hinterreifen ein bisschen am frischen Asphalt hängen geblieben und der hat sich dann in meinem Schutzblech verfangen. Musste sofort anhalten, habe versucht, das rauszukriegen. Und die Bauarbeiter, die da waren, haben alle die Arbeit stehen und liegen gelassen, sind zu mir gekommen, haben dann ein spezielles Lösungsmittel gebracht, dass ich den Reifen freigekriegt habe. Und das Schutzblech ist halt schon teilweise weggeschmolzen. Da haben sie noch eine Säge geholt, um das wegzuschneiden. Und einer von den Bauarbeitern ist dann zum nächsten Zaun gegangen, hat da ein bisschen Draht rausgeschnitten und kam dann her und hat mein Schutzblech hinten so notdürftig dann befestigt. Und ganz witzig, dann war ich beschäftigt, das sauber zu machen. Die Joe macht dann Fotos. Die Bauarbeiter haben sich total gefreut. Ich war unten am Reparieren und die wollten unbedingt die ganze Zeit Fotos machen. Also richtig witzig, aber auch total hilfsbereite, nette Menschen.
Nee, das ist, glaube ich, also das ist ja auch bekannt dafür, die Lebensfreude, ne? Also der Lateinamerikaner.
Total, ja. Aber dann, wie du gesagt hast, gab es auch ein paar kritischere Situationen. Einmal bei Guerrero Negro, das ist eine ein bisschen größere Stadt in der Mitte oder wahrscheinlich die einzig größere Stadt in der Mitte. Und dort haben wir am Nachmittag ein bisschen was gegessen und gefragt, wo man denn hier gut übernachten könnte. Und die Leute, ja, am Strand ist es nicht so sicher. Und wir dachten, ja, die erzählen nur irgendwas, kein Thema, waren ja noch recht frisch in Mexiko und haben es dann doch uns am Strand die Zelte aufgeschlagen. Da war ein verlassenes Fischerboot, was wir dann als Windschutz genutzt haben. Und da waren es dann halt so ganz weite Flächen, so Salzwiesen waren da. Also man hat uns schon von Weitem sehen können. Aber da wir hinter diesem Fischerboot waren, waren wir ein bisschen geschützt. Und in der Nacht, kann ich mir noch dran erinnern, hat die Joe mich gerufen, Darius, wach auf, da kommt irgendwas. Und dann kam von Weitem auf diesem Pfad zu diesem Boot ans am Meer ein Motorrad angefahren und bleibt ungefähr 4-5 Meter von unseren Zelten entfernt. Das Licht leuchtet und 10, 15 Minuten stand es nur da, der Scheinwerfer direkt auf das Zelt gerichtet und ist nichts passiert. Boah, mir ist das Herz total in die Hose gerutscht und ich weiß es nicht, können wirklich gut Drogenkuriere sein, die da irgendwie auf was gewartet haben. Wir dachten halt, boah, hoffentlich passiert nichts. Und nach 10 Minuten oder 15 Minuten sind sie dann weggefahren und 50 Meter später war das Licht aus, kein Geräusch mehr, nichts mehr. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt kommen sie und schnappen uns. Und bin dann aus dem Zelt und habe irgendwie geguckt, ob da jemand ist. Und ein paar Minuten später waren 200 Meter weiter, ging das Licht von dem Motorrad an und der Motor auch. Und da war dann nicht nur ein Licht, sondern auch ein zweites. Und das hat man dann gemerkt, okay, da hat einer eine Stirnlampe an und ist dann auf uns zugekommen. Ist dann richtig gerannt. Also das war am Anfang ganz langsam und dann wurde es immer schneller und ein paar Meter von unseren Zelten ist dann dieser Kerl stehen geblieben und schaut direkt auf die Zelte. Ich war hinter dem Zelt und zwischen dem Zelt und dem Boot und habe gedacht, wenn der jetzt herkommt, boah, was soll ich machen? Also ich dachte, ich springe einfach auf, schrei und muss dem eine reinschlagen oder sonst irgendwas, weil irgendwie muss ich mich verteidigen. Und zum Glück ist er dann nach einer Minute wie von der Tarantel gestochen, davon gerannt, wieder zum Motorrad, aufs Motorrad drauf und dann haben sie Gas gegeben, sind abgehauen. Also ganz, ganz merkwürdig. Und wir dachten, was ist jetzt passiert? Ein paar Minuten später kam ein Pickup-Truck und bleibt dann hinten an der großen Straße 500-600 Meter von unserem Platz entfernt stehen. Und fast eine Stunde lang lief der Motor die ganze Zeit. Ist aber nichts passiert. Also es war so dunkel, wir konnten ja nicht sehen, ob jemand ausgestiegen ist. Aber ja, da war nichts und nach einer Stunde ist der dann auch weggefahren. Ich bin dann noch mal aufs Boot zum Gucken, ob da nicht irgendwas gelagert wurde, weil ich dachte, boah, vielleicht könnte es sein, dass tagsüber irgendwelche Drogen in diesem Boot versteckt werden und die dann nachts das holen und dann weiterbringen. Das ist ja ziemlich realistisch dort. Ich habe nichts gefunden, wahrscheinlich auch deutlich besser, weil wenn ich was gefunden hätte, glaube ich, wäre es richtig gefährlich gewesen. Wir haben überlegt, wie wir es machen, wenn die herkommen, dass wir irgendwie davonrennen und uns irgendwie in den Büschen verstecken. Also wäre ja eine ganz komische Situation. Ist nichts passiert, vielleicht hatten die keine Lust, irgendwas zu machen, vielleicht war es auch irgendwas ganz anderes. Am nächsten Morgen kam dann irgendein Jogger entgegen und hat gemeint, ja, das sei immer wieder der Fall. Also ich weiß gar nicht, ob der uns überhaupt verstanden hat, was wir wollten. Aber es war eine ganz merkwürdige Situation und es hätte auch ganz anders ausgehen können.
Ja. Naja, ich meine, in Mexiko ist ja, sind nicht gerade erst wieder drei Australier von Drogenbanden getötet worden bei einer Fahrradtour. Also es ist auch, auch also leider. Also ich habe also schon viel Gutes aus Mexiko gehört. Meine letzte Mexiko-Reise ist viel zu lange her, um mir da ein Urteil zu schaffen. Aber es hat
also einen Ruf weg. In eine andere Richtung
gehen. Ja. Du bist dann weiter Richtung Süden gefahren. Irgendwann ist ja die Baja California ja auch zu Ende und dann musst du ja eine Fähre nehmen, ne? Mhm. Um aufs Festland so gesehen zu kommen. Und das war, wenn ich das so richtig mich erinnere, ein bisschen problematisch oder war das auf der anderen Seite?
Nee, das war schon da.
Das war schon dort, ne?
Richtig. Genau, normalerweise fährt man eine Fähre oder man kann auch mit dem Segelboot irgendwie, also man muss auf jeden Fall mit dem Schiff auf die andere Seite rüber. Und dann, als ich dort war, war es so, dass gerade in der Zeit der Sohn von El Chapo Guzman gefangen wurde. Das ist ja der größte Drogenbaron Mexikos, der im Sinaloa, das ist der andere Bundesstaat auf der gegenüberliegenden Seite von Baja California, lebt. Und das war schon vor ein paar Jahren so, dass da komplett der ganze Staat dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und dieses Mal war es so, dass sie komplett das ganze Militär aus Mexiko dahin gebracht haben, damit das nicht nochmal passiert. Es war also Ausnahmezustand. Für die nächsten 3-4 Wochen war es unmöglich, da zu reisen oder irgendwie darüber zu kommen. Und zum Glück habe ich einen Freund in Cabo San Lucas, also ganz, ganz, ganz im Süden. Und der arbeitet für die Yachtindustrie, organisiert da also die ganzen Luxusgüter für die Yachtindustrie. Und den habe ich gefragt, weil er da Kontakte hat, ob er nicht irgendwie jemanden kennt, der mit einem kleinen Boot rüber ans Festland fährt, vielleicht ein bisschen weiter südlich, der mich mitnehmen könnte, weil ich weiß ja nicht, wie es weitergeht und ich muss jetzt weiter. Und dann meinte er, er organisiert was. Ein paar Tage später hat er mich angerufen, Darius, ich habe ein Boot gefunden. Und das ist echt komfortabel. Dann dachte ich, der macht einen Spaß, das ist wahrscheinlich irgendeine Nussschale und im Endeffekt war es eine 40 Millionen Dollar Yacht.
Nice.
Ja, war richtig krass und da er in einem Yacht-Business arbeitet, konnte er mich als Matrosen sozusagen, oder hat er mir einen Matrosenschein ausgestellt und das hat er auch mit dem Kapitän abgeklärt. Der fand sowieso cool, was ich mache, dass ich mit meiner Hirntumorgeschichte anderen Menschen helfen will und hat gesagt, ja, das muss man unterstützen. Und dann war es auch offiziell. Die waren nämlich auf dem Weg nach Costa Rica, um ihre Eigner dort dann entgegenzunehmen. Und auf dem Weg hat er gesagt, okay, die müssen sowieso im Süden, in Barra de Navidad, das ist in der Nähe von, wie ist es? Also ein bisschen weiter südlich, mussten die zwischentanken und konnten mich dahin mitnehmen. Das ist in der Nähe von Guadalajara. Genau, und dann konnte ich da 3 Tage mit denen schön in einer 40 Millionen Dollar Yacht rüberfahren.
Luxus. Das war auch sehr, sehr komfortabel dann. Ja. Warst du dann der einzige Gast auf dem Schiff?
Ich war ja kein Gast, ich war ja sozusagen Crewmitglied. Also über die ganze Yacht, über das Yachtwesen könnte ich auch noch mal eine Geschichte erzählen. Das ist ja heftig, was da abgeht. Aber die Superreichen, die haben so eine Yacht und die sind ein paar Mal im Jahr auf der. Und dann, wenn der war vorher in der Baja California, hat er Weihnachten gefeiert und wollte Ostern in Costa Rica verbringen. Die kommen von Seattle, die fliegen ja mit dem Flugzeug bis zu diesem Ort und gehen dann kurz auf die Yacht, 2 Wochen oder sowas, und dann gehen sie wieder zurück nach Hause. Und in der Zeit, wo niemand da ist, ist ja die Crew auf dem Boot und muss es dann von einem Ort zum nächsten packen, komplett die Instandhaltungskosten machen und so weiter. Eine Yacht, also 40 Millionen Dollar, ist in der Yacht, in dem Yachtbusiness eher ein kleineres Boot. Und das kostet aber jährlich ungefähr 10% des Preises, also 4 Millionen Dollar, muss man jährlich rechnen, kostet der Unterhalt, Crew und alles drum und dran. Einfach mal so, zack, weg. Verrückt.
Das ist schon krass.
Und eigentlich ist es nicht möglich, auf so einem Boot unterzukommen. Das ging nur, weil ich halt diesen Matrosenschein bekommen habe.
Ja.
Oder Lizenz für die paar Tage.
Crazy, aber Glück muss man halt eben haben. Und davon hast du halt zum Glück, ganz viel.
Ja.
Du hast dann auch in Mexiko, du hast ja schon in Kanada hast du viel mit der Presse zu tun gehabt und da deine Story geteilt. Auch in Mexiko hast du deine Story geteilt. Das ist das letzte Mal, dass du das getan hast. Du warst, ich glaube, im Radio und dann im Fernsehen, ich glaube, in einem der größten Sender des Landes, wo du halt auch gezeigt worden bist. Und dann war wurdest du überall erkannt. Ich erinnere mich, ich hatte mal, wie heißt der? Der Deichmann. Wie heißt der mit Vornamen?
Jonas Deichmann.
Jonas Deichmann, der war nämlich auch hier mal zu Gast und da war er auch im Fernsehen und danach konnte er gar nicht mehr alleine durch das Land joggen. Wie bist du an deinen Fernsehauftritt gekommen und wie war das danach für dich?
An dem Fernsehauftritt bin ich so gekommen, dass ich ja Kliniken besucht habe immer wieder und Krebspatienten. Und in einer Klinik, die kannte die Radiomoderatorin. Und dann habe ich im Radio gefragt, ja, ob die nicht auf dem Weg, also in Guadalajara, vielleicht irgendjemanden kennen. Und dann kannten die natürlich dort auch Leute und haben dann was vermittelt. Und es ging ja mal Schritt für Schritt. Und zum Schluss hieß es ja, ich habe einen Kontakt in Mexiko. Die werden sich bei dir melden. Und am Abend hieß es TV Azteca, hier, wir wollen morgen ein Interview machen. Und dann kam ich in den Abendnachrichten. Also, und das ist, glaube ich, der zweitgrößte Sender Mexikos und einer der größten Lateinamerikas. Also, in den Abendnachrichten, das war schon heftig. Also, auf YouTube, wenn man guckt und bei mir auf dem Kanal, auf Darius Braun, wenn es das eingibt, dann sieht man den Clip auch.
Genau. Wie war die Resonanz im Land auf deine Geschichte?
Gigantisch. Also die Mexikaner haben das total gefeiert und habe ich auch noch eine Geschichte. Ich habe hier ein Amulett von der Virgen de la Guadalupe. Das war im Radio, hatte ich ein Interview und nach dem Interview, also ein einstündiges Interview, und nach dem Interview hieß es, ich soll zum Eingangsbereich kommen. Eine ältere Frau, eine Rollstuhlfahrerin, wurde jetzt an die Station oder dorthin gefahren von ihrem Sohn. Anscheinend über eine Stunde sind sie dorthin gefahren und sie wollte mich unbedingt sehen. Bin ich runter und die war total berührt von meiner Geschichte und meinte, dass ich auf jeden Fall vielen Leuten meine Geschichte erzählen sollte und weil sie so berührt sei, können auch viele andere Leute davon berührt werden. Und sie möchte, dass ich heile die Tour überstehe und dass meine Eltern mich wieder in die Arme schließen können. Und hat mir hier dieses Amulett von der Guadalupe geschenkt. Und das Besondere ist, es ist ein Erbstück ihrer Urgroßmutter.
Oh, krass. Das ist richtig heftig. Ich Gänsehaut am ganzen Körper. Also da lohnt es sich tatsächlich, diesen Podcast mal auf YouTube sich anzuschauen. Denn du hast ja mir gerade das Amulett gezeigt im Video. Also wirklich, Gänsehaut am ganzen Körper. Finde ich so gigantisch, dass also erstens, dass sie diesen Aufwand betrieben hat, um dich dann auch zu sehen. Und dass sie dann halt eben dir das geschenkt hat. Krass.
Ja, also das,
wenn ich da so fällt einem auch nicht, aber toll, dass du's trägst.
Seitdem jeden Tag. Also,
das ehrt dich.
Mhm. Ja,
ganz toll. Absolut.
Und ich glaube, das hat mir auch, also ja, dass ich seitdem noch mehr beschützt wurde.
Es ist auch noch ein bisschen was passiert, ne? Also auch wenn wir hier jetzt seit anderthalb Stunden sprechen, ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht.
Ja, auf jeden Fall.
Du weißt ja, was du erlebt hast und du weißt, dass dieses Gespräch nicht kurz gewesen wäre. Aber bei den 8 Seiten an Text, den du mir geschickt hast, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass wir in einer Stunde damit durch sind. Wie ist es weitergegangen?
Genau, von Mexiko ging es dann weiter nach Guatemala. Dort habe ich dann in Antigua eine Sprachschule gemacht und war auch auf dem Fuego, also auf diesem Vulkan, einem ganz berühmten Vulkan, der ja alle 10, 15 Minuten ausbricht. Das war auch richtig gigantisch. Ja, auch eines meiner absoluten Naturhighlights. Das kann ich jedem empfehlen. Wir sind dann aber ich habe da andere Fahrradreisende kennengelernt und wir sind hochgewandert, haben oben auf dem Acatenango auf 4000 Meter dann übernachtet. Normalerweise gibt es immer so geführte Touren, die ein bisschen auf halber Höhe übernachten und dann nur in der Früh am Morgen da hochgehen. Aber ja, das kann man sich sparen. Also jeder, der es hört und es machen will und ein bisschen Erfahrung hat und zusammen mit mehreren Leuten unterwegs ist, kann einfach so hochgehen. Man muss schon aufpassen und es ist saukalt da oben in der Nacht und es sind anscheinend auch schon ein paar Leute gestorben, aber ja, wahrscheinlich auch wegen Leichtsinn. Die hatten dann kein Zelt dabei, da hat es geregnet, sind dann erfroren in der Nacht anscheinend da oben. Und ich hatte auch ein bisschen Höhenkrankheit, weil es einfach viel zu schnell ging. Wir sind an einem Tag dann auf 4000 Meter hoch und das war dann in der Nacht habe ich es auch gemerkt, aber es ging alles gut.
Ja, wenn man diese ganze Geschichte jetzt auch so hört, vergisst man tatsächlich zwischendurch, dass wir von einer Fahrradreise sprechen, ja. Weil wir wenig tatsächlich über das Fahrradfahren selbst gesprochen haben. Aber dazu habe ich gleich noch die eine oder andere Frage. Du hast jetzt diesen Spanischkurs angesprochen und du hast ja auch vorher auch schon Interviews in Radio und Fernsehen gemacht. Wie ist denn dein Spanisch vorher gewesen und wie ist dein Spanisch halt auch während der Reise so gewesen? Kannst du die Sprache?
Un poco hablo, pero necesito práctica más español.
Okay.
Also, ich habe vor der Tour gar kein Wort Spanisch gesprochen, außer una cerveza, por favor. Also den Grundvokabular. Ich konnte kein Spanisch. Und habe dann peu immer wieder was gelernt. Aber auch in den ersten Interviews war es zum Glück so, dass sie dann irgendwelche Dolmetscher dabei hatten, die dann vom Englischen auf Spanisch übersetzt haben. Und die Sprachschule, die 2 Wochen Spanisch, das ist so ein Tropfen auf den heißen Stein. Das hilft dir nicht wirklich Spanisch zu sprechen, aber hat mir geholfen, so die Grundlagen zu kennen oder kennenzulernen. Und danach fiel es mir leichter, Spanisch zu lernen. Und dann ganz im Süden, nach einem Jahr in Lateinamerika, denke ich, konnte ich dann oder kann ich ganz ordentlich Spanisch. Aber ich merke jetzt schon wieder, dass ich wochenlang gar keine Praxis habe. Also ich finde die Sprache aber total toll und liebe Spanisch.
Ja, man verliert die Sprache auch ganz, ganz schnell, wenn das nicht so ganz sitzt. Du hast dann auch deine allererste Lebensmittelvergiftung auf dieser Reise gehabt, bevor du nach El Salvador übergesetzt hast, ne?
Genau, also da Guatemala ist nicht immer das Essen so rein. Und weil ich ja nicht das große Budget hatte und gesagt habe, ja, ich gehe nur noch in tollen Restaurants essen, dann immer, oder was mir auch wurscht, habe dann irgendwo Streetfood mir geholt und dann mal auch daneben gegriffen. Ja. Dann bist du ein paar Tage flach.
Ja. Das ist auf so einer Reise schon auch sehr anstrengend, wenn man halt so viel Energie auch die ganze Zeit braucht, um Strecke zu machen und dann der Körper halt eben nicht damit klarkommt. Ne?
Total. Also Essen und Schlafen ist so der größte Luxus, den ich hatte. Und ich habe ja viel wild gecampt, aber zum Beispiel in manchen Orten dann einfach gesagt, wenn ich keine Energie hatte, ist mir echt wurscht, ich muss in irgendeine Unterkunft, ich brauche den Schlaf, weil sonst habe ich überhaupt keine Energie, am nächsten Tag weiterzufahren und auch mit Essen. Ich habe alles reingehauen, was ging, weil täglich, wenn ich aufs Garmin geschaut habe, ich glaube, so knapp 7000 Kalorien im Schnitt verbraucht. Und da muss ja einfach nur Nahrung rein, also wirklich.
Ja, das ist Fahrradtouren ist einfach manchmal schon fast ein bisschen ekelhaft, ne? Wenn man so viele Kilometer macht und so viele Höhenmeter, was man dabei verbraucht und die Menge, die man, das ist ja kein Essen mehr, was man macht, sondern das ist ja Fressen.
Um diese
Kalorien halt wieder, weil wenn du zu wenig das machst für ein paar Tage, das ist halt eben auch nicht gut. Das geht ganz schnell nach hinten los. Ein spannendes Land für mich, finde ich persönlich, ist El Salvador, weil es halt so eine krasse Wandlung hingelegt hat in den letzten Jahren. Von einem der gefährlichsten Länder der Welt mit einer der höchsten Mordraten. Ich glaube, nach Kapstadt war El Salvador, oder ich glaube, El Salvador war sogar zwischendurch halt auch Nummer 1, ist es mittlerweile eins der sichersten Länder der Welt. Innerhalb von ein paar Jahren hat der Präsident da halt eben richtig aufgeräumt, alles in Bitcoin gesteckt, damit kein Bargeld mehr irgendwie über den Tresen läuft. Wie ist das für dich gewesen, in diesem Land zu reisen? Hast du das alles wahrgenommen, also dass es halt eben zum Beispiel so sicher ist?
Total. Als ich nach El Salvador gekommen bin, die Menschen waren so fröhlich, also man hat richtig gemerkt, es gibt eine neue Energie, irgendwie als würde das ganze Land einen Neustart haben. Und die haben sich immer gefreut, die waren einfach nur happy, die Menschen. Das war krass. Ich habe auch mit mehreren Leuten gesprochen, einer Mutter beispielsweise irgendwo am Strand. Und die hat gesagt, vor ein paar Jahren war es so, da konnte sie ihre Kinder, nach 17 Uhr ist kein Mensch mehr rausgegangen. Und du hast immer nur geguckt, dass du in einem sicheren Ort bist, sobald der Sonnenuntergang war. Also 17:30, 18 Uhr spätestens waren alle im Haus. Und die hat auch gesagt, wenn ich damals um die Uhrzeit unterwegs gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich abgeschossen worden. Und jetzt heute Es ist total sicher und das liegt daran, dass dieser Bukele 60.000 Menschen inhaftiert hat von einem Land, was 6 Millionen Einwohner hat. Das ist heftig. Das heißt, fast jeder zehnte Mensch. Also krass. Und natürlich ist es auch heftig, wenn man so die Menschenrechte anschaut, aber die Bevölkerung ist total dankbar und da traut sich ja keiner mehr, irgendwas zu machen. Und ja, die Menschen sind auf jeden Fall enorm erleichtert und leben jetzt das auch total.
Ja, es ist übrigens jeder hundertste Mensch, den er inhaftiert hat. Aber ich finde das auch total mutig, ne? Also das ist auf jeden Fall krasser Wandel. Für dich aber auch da ein krasser Wandel, weil die Temperaturen ziemlich krass angestiegen sind und du jetzt dann eigentlich auch mehr Kalorien auf einmal verbrauchst, weil die Temperaturen jetzt fast 50 Grad anzeigen. Ich glaube, 47 Grad war das Maximum, ne? Was du gehabt hast.
Ein paar Tage, ja. Das ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, und dann hier in Deutschland ist ja schon, wenn es ganz wenige Tage mal 36 Grad hat, ist es ja schon grenzwertig. Da willst du ja nichts mehr machen. Und 36 Grad hatte ich ja schon um 9 Uhr morgens teilweise. Also ich bin meinen Rhythmus komplett habe ich angepasst, bin meistens um 4 Uhr aufgestanden, dass ich spätestens um 5.30 Uhr losfahren konnte, also kurz vorm Sonnenaufgang mit dem ersten Licht, weil ab 13 Uhr war es eigentlich nicht mehr möglich zu fahren. Da war es dann so heiß. Das war, ja, heftig, wirklich heftig.
Das ist, also diese Temperaturen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich meine, ich habe ja in Spanien jetzt gelebt und ich war letztes Jahr mal in Sevilla, in Andalusien, im Spätfrühling. Da waren schon irgendwie 42 Grad und dann im Sommer haben die da manchmal irgendwie so wirklich so 52. Boah. Das kann man sich nicht vorstellen. Die leben nachts. Tagsüber machst du einfach nichts mehr bei diesen Temperaturen.
Überhaupt kein Wunder. Und ich habe das unterschätzt, weil in Guatemala ist es ja noch ziemlich hoch. Da war ich die meiste Zeit auf 1500 Meter oder so. Und dann haben mir auch einige gesagt, die vom Süden nach Norden gefahren sind, das ist jetzt halt im Sommer extrem heiß und momentan gibt es eine spezielle heiße Hitzewelle. Normalerweise ist es angenehmer. Gerade zum Beispiel in Costa Rica, da merkt man auch, sobald mehr Bäume da sind, wird es auch deutlich kühler. Da war es immer noch heiß, aber 36 Grad ist im Vergleich zu 47 Grad nichts. Das ist total angenehm. Und das ist auch heftig. In den ganzen Ländern, El Salvador, Honduras, Nicaragua, es sind total wenig Bäume an der Pazifikküste oder verhältnismäßig wenig und total trocken. Und ich habe das unterschätzt. Natürlich war ich auch in der Trockenzeit da im Sommer und deswegen war es besonders heiß und es war unerträglich heiß.
Landschaftlich ist es auch komplett anderes. Wenn du da in Costa Rica bist, dann bist du halt wirklich so richtig im Dschungel, richtig tropisch und darüber, wenn du so in Nicaragua bist, dann ist es halt eben, ja, wie du gesagt hast, auch ganz andere Vegetation.
So fast savannenmäßig schon
ein bisschen. Ja. Du bist durch Honduras, Nicaragua nach Costa Rica gefahren. Sind ja, also auch Honduras und Nicaragua sind ja auch besondere Länder. Ich meine, du bist letztes Jahr in Nicaragua gewesen. Nicaragua, da herrscht seit 2-3 Jahren eine Militärdiktatur, glaube ich. Also ein Land, was jahrelang sehr stark im Kommen war. Ich habe dieses Land schon oft besucht früher. Ein Land, in das ich heutzutage nicht mehr reisen würde, wahrscheinlich. Also könnte, weiß ich nicht. Also man kann wohl rein, du warst ja da. Aber es ist alles andere als sicher mittlerweile, ne?
Ja, und vor allem du als Blogger würdest wahrscheinlich Probleme haben, weil wenn du mit einer Drohne und viel Kamera-Equipment dahin kommst, hättest du nicht einreisen können. Ja.
Genau das Problem habe ich damals schon gehabt, bei meinem letzten Besuch. Da bin ich nämlich mit Drohne eingereist und alter Falter, das war nicht cool.
Ah, glaube ich.
Da wurde ich echt behandelt wie so ein Schwerkrimineller. Und ich dachte so, uiuiuiui, ich hoffe, ich kann heute noch in einem richtigen Bett schlafen.
Aber hast du es dann geschafft? Du hast die Drohne bekommen, oder?
Ich habe die Drohne nicht bekommen und ich musste sehr, sehr viel Geld zahlen, um dieses Land auf eine ganz komische Art und Weise zu verlassen. Also alles gut mit Flieger und so weiter, aber es war echt krass.
Glaube ich. Boah.
Also die sind ja mittlerweile echt, also was Medien und so weiter angeht, sehr, sehr vorsichtig. Auch das Internet ist, glaube ich, gar nicht mehr so frei, wie es früher mal war. Wie ist das für dich gewesen? Was waren deine Erlebnisse?
Nicaragua, besonders halt da, dementsprechend mit der Grenze. Der Grenzübergang war heftig, weil 4 Stunden oder sowas ging das. Und man musste sich auch vorher schon anmelden. Ich musste 2 Wochen vorher schon schreiben, dass ich nach Nicaragua einreisen will, oder 10 Tage vorher. Musste dann so ein Online-Formular ausfüllen. Und dann an der Grenze ist natürlich dieses Formular anscheinend nicht angekommen. Haben sie alle Fragen nochmal neu gestellt. Musste ich warten, dann musste ich von einem Beamten zum nächsten, muss jedes Mal erklären, was ich genau mache. Dann haben sie mit dem Zoll mein Fahrrad angeschaut und gemeint, ja, ob das gestohlen sei oder sonst irgendwas. Und jedes Mal so richtig peinliche Fragen. Und zum Schluss haben sie gesagt, okay, ich kann jetzt weiter. Und dann nach dem Grenzposten gab es eine Kontrollstation, wo sie dann alle Taschen geröntgt haben und gescannt haben, wie am Flughafen, und dann auch das Fahrrad, ob ich nicht innen drin irgendwas verstecke. Dann haben sie meine ganzen Kameras gecheckt. Und andere Reisende, die mit Drohnen geflogen sind oder halt Drohnen mitgenommen haben, die haben sie dann in ihre Getränkeflaschen gepackt. Also meistens hatten die dann irgendwelche Stahlflaschen und dort ist die Drohne nicht aufgeflogen. Weil sonst gäbe es Riesenprobleme. Und nach 4 Stunden kam ich dann aus der Grenzstation raus, und ganz zum Schluss bei diesem Röntgen oder bei diesem Scan von den Sachen war es so, da war eine Mitarbeiterin, die war, ja, die hat Actionfilme oder irgendwie Ballerspiele auf dem Handy gezockt und Actionfilme geschaut oder Ballerspiele gezockt und hat überhaupt keine Motivation gehabt, mein Fahrrad oder mein ganzes Gepäck durchzuröntgen. Und da waren die ganzen anderen Mitarbeiter gerade mit einem Wohnmobil beschäftigt. Das hieß, nur noch die Frau war alleine da. Die hat überhaupt keine Lust gehabt. Und dann habe ich ja halt gesagt, das muss sein. Und habe meine Sachen draufgepackt, aber ich hätte auch eine Atombombe durchschmuggeln können. Die war so beschäftigt mit ihrem Handy und so demotiviert, dass ich da einfach das durchgebracht habe, mein Fahrrad wieder gepackt habe und weiterfahren konnte.
Aber du hattest auch keine Drohne dabei, ne?
Nee, ich habe halt viel Kamerasachen dabei, eine GoPro und so, aber eine Drohne nicht. Die habe ich halt ganz unten in meine Taschen reingepackt, unter ganze Schmutzwäsche, und dann ist es nicht so aufgefallen.
Dann bist du durch Nicaragua gefahren. Ich glaube, so für dich, so Ometepe, ne? Die Insel Ometepe war für dich so ein Highlight. Ich finde das ja auch so irre. Vielleicht hast du Haie im Lago Nicaragua gesehen?
Gibt es da Haie? Wusste ich gar nicht.
Ja. Das ist einer der einzigen, ich glaube, einer der einzigen oder wenigen Frischwasserseen der Welt, wo Bullenhaie drin sind.
Wow, wie sind die da reingekommen?
Weil ich glaube, also der ist halt durch Flüsse, hat er Verbindung halt an die Ozeane auf beiden Seiten. Die wollten ja auch irgendwann mal, haben die mal überlegt, bevor Nicaragua halt so krass diktatorisch unterwegs war, haben die mal überlegt, einen zweiten Kanal zu bauen zum Panama-Kanal, also als Konkurrenz quasi, und diesen Lago Nicaragua halt als Verbindungsstück zu nutzen. Und dann hätten sie halt eben nur auf der linken Seite ein bisschen graben müssen und auf der rechten Seite graben müssen. Und da sind halt eben Haie in diesem See.
Krass, nee, habe ich nicht gesehen. Also finde ich cool, die Geschichte, aber wusste ich nicht.
Aber es ist, die Insel ist ziemlich cool, ne? Also wenn du da mit der Fähre überfährst und da auf diesem Vulkan unterwegs sind, sind ja zwei Vulkane.
Zwei Vulkane, ja, die sehen total toll aus, diese zwei Hügel. Ja. Oder zwei Vulkane und diese Doppelinsel sozusagen. Also ich fand es richtig schön. Da hat es vor allem angefangen, dass die Vegetation wieder dichter wurde. Also ein bisschen dschungelmäßiger wurde es von da an. Also und auch kühler. Das war richtig schön. Ja, das war richtig toll, die Insel.
Was hast du da gemacht? Einfach nur so ein bisschen entspannt? Also ich meine, so viele, mit dem Fahrrad kannst du ja nicht so viele Wege da fahren.
Nee, da gibt es eigentlich nur diesen Rundweg. Ja, eigentlich nur einmal ringsrum, das sind 120 Kilometer oder sowas. Und ich bin da einmal mit dem Kanu, da habe ich andere Fahrradfahrer kennengelernt, und da haben wir so eine Kanu-Tour, Kajak-Tour gemacht und ein bisschen rumgewandert, aber 4 Tage, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Tage auf der Insel verbracht und dann bin ich wieder weitergefahren. Das war so ein kleiner Zwischenstopp.
Ja. Genau. Wie lange bist du zu dem Zeitpunkt, als du nach Costa Rica übergesetzt hast, unterwegs gewesen?
Costa Rica war ich Ende März, Anfang April, das heißt
also schon
Gott, ich bin das schlecht gerade. 7 Monate, ja. 8 Monate war ich unterwegs.
Ja. Schon auch ein Weilchen, ne? Und also wir kommen ja so ganz langsam. Ich glaube, so nach Panama hast du ja quasi die Hälfte geschafft, ne?
Mhm. In Panama waren 10.500 Kilometer auf dem Tag.
Ja. Krass. Genau. Wie ist das? Ich finde zum Beispiel den Unterschied von Nicaragua nach Costa Rica haben wir ja gerade landschaftlich schon besprochen, aber ich finde es halt eben auch, das ist einfach ein kompletter Kontrast, die zwei Länder zu vergleichen. Ne? Wenn du da einmal über die Grenze fährst, hast du das Gefühl, du bist wirklich ganz woanders.
Absolut, ja.
Also wie hast du das wahrgenommen?
Costa Rica war für mich eines der Länder, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, weil wahrscheinlich in Deutschland die meisten Leute, wenn sie Zentralamerika irgendwas davon kennen, kennen sie Costa Rica. Das ist halt das touristischste Land. Und ich habe mich halt darauf gefreut, weil ich unbedingt so richtigen tropischen Regenwald sehen wollte. Und Costa Rica hat ja, glaube ich, die höchste Artenvielfalt von Tieren. Glaube ich, weiß nicht ganz genau. Aber ja. Das war, okay, ja, und
die größte Biodiversität.
Ach, genau, die größte Biodiversität. Und Artenschutz ist ja ganz hoch angesetzt dort und auch Naturschutz.
Hat kein Militär. Eines der wenigen Länder, das kein Militär hat.
Und ja, genau, das passt auch voll, weil ich dort nie irgendwelche Patrouillen gesehen habe. In den anderen Ländern dann dauernd irgendwelche Pickup-Trucks mit schwer bewaffneten Leuten. Dort ja gar nichts. Und ich fand es wundervoll. Also erstmal war ich an der Pazifikküste und weil es ja immer noch im Sommer in der Trockenzeit war, war ich ein bisschen enttäuscht und dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Ist gar nicht so grün, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es ist einfach nur extrem trocken und heiß. Und dann bin ich auf die Karibikseite rübergefahren durchs Inland. Da hat sich's komplett gewandelt. Regenwald vom Allerfeinsten, sag ich nur. Es war so schön und Tiere ohne Ende, Vögel. Und das mit dem Fahrrad, wenn ich da irgendwie mit anderen Reisenden spreche, die mit dem Auto irgendwie unterwegs sind, sehen ja schon in den Nationalparks paar Tiere, aber sonst nicht. Und ich habe ja jeden Tag Zoo gehabt, also richtig tolle Naturparks, weil ich andauernd irgendwelche Vögel, Tukane, Affen und irgendwelche tollen Tiere rumlaufen gesehen habe.
Für mich ist immer das Größte in Costa Rica gewesen, wenn ich die Aras gehört habe. Die haben so markanten Geräusche gemacht und es war immer so, ah, oh, toll. Mhm. Du bist ja dann auch, also die Pazifikküste war dir so ein bisschen sehr, sehr touristisch mit den also sehr amerikanisiert, was ja auch so ist. Ich finde, es ist ja auch ein sehr, sehr teures Land tatsächlich.
Total.
Im Vergleich zu den Ländern im Norden. Und dann die Karibikküste ist halt, die fandest du ein bisschen schöner, ne?
Also die ist halt, so wie ich es erlebt habe, viel grüner, viel tropischer und so wie man sich, also einfach fantastisch, so wie man sich die Karibik vorstellt, würde ich sagen. Und das war ruhiger, weniger touristisch. Also ist natürlich auch touristisch, aber jetzt nicht so amerikanisiert wie auf der Pazifikseite. Ja. Und das fand ich total schön.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, denn es kommt noch eine. Wir haben zum allerersten Mal ein Gespräch auf 3 Folgen aufgeteilt und das ist eigentlich ziemlich krass, weil das eigentlich fast ein ganzer Monat ist, wo ein Gast zu Gast ist. aber ich finde, dass die Länge ein bisschen zu ausgeartet ist. Ich wollte aber auch nicht meinem Gast das Gefühl geben, dass seine Geschichte nicht wichtig ist oder halt eben niemand interessiert und halt eben nichts rausschneiden, ne? Also nur damit, ich finde, alles das, was er erlebt hat, ist erzählenswert und ich finde auch, dass eigentlich ein Verlag auf ihn zugehen sollte und ihn bitten sollte, diese Geschichte mal aufzuschreiben, denn ich finde sie wirklich, wirklich verrückt. Deswegen 3 Stunden und damit auch du diese Geschichte zwischendurch sacken lassen kannst, habe ich mich entschieden, sie halt aufzuteilen und halt eben dich nicht auf die Folter zu spannen und jetzt irgendwie immer zwischendurch eine andere zu machen und dieses Gespräch irgendwie auf 3 Monate oder so aufzuteilen, was ich auch hätte machen können. Also, naja, ich habe mich dafür entschieden, ich habe mich schon lange dafür entschieden jetzt ist das so und ich hoffe trotzdem, dass du jede Woche einschaltest und ich hoffe, dass du mir jede Woche gerne ein Feedback dazu gibst, wie du das findest und wie du das fandest und das war's von mir Das war's aber noch nicht von Darius. Darius ist nächste Woche wieder da. Und wenn du noch mehr von mir hören möchtest, dann freue ich mich natürlich, wenn du auch jeden Tag, jeden wunderschönen Tag im Off the Path Daily einschaltest. Denn wirklich, von mir kann man eigentlich fast nicht genug bekommen. Denn ich veröffentliche auf jedem Kanal irgendwo irgendwas jeden Tag. Es gibt einen Off the Path Daily. Montags bis Freitags gibt es da eine Folge. Dann gibt es hier den Weekly, wo dienstags immer die Folge online geht. Immer um 4 Uhr übrigens, falls das nicht aufgefallen ist. Dann auf YouTube jeden Sonntag. Um 18 Uhr, gegen 18 Uhr. Mittlerweile sind wir schon seit 6 Wochen dabei. Jede Woche, 7 Wochen, jede Woche sonntags gegen 18 Uhr kommt ein neues YouTube-Video. Das schaffen wir auch. Und samstags gibt es, glaube ich, noch nichts Reguläres, aber da gibt es mindestens eine Instagram-Story. Also jeden Tag gibt es tollen, tollen Reise-Content für dich, für all die Reise-Junkies da draußen. Ihr müsst nicht auf dem Trockenen sitzen. Es gibt jeden Tag wirklich Informationen, Inspirationen. Und wenn du einer von denen bist, die alles konsumieren, dann danke ich dir sehr, sehr. Schreib mir, wenn das wirklich so ist. Das wird mich wirklich wahnsinnig freuen. Vielleicht habe ich dann auch was für dich. Wenn das so ist, musst du aber beweisen. Also, bis dann.